rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. Es ist eines der wichtigsten Projekte der türkis-grünen Regierung, die Reform der österreichischen Medienpolitik. Nicht erst seit dem Ibiza-Skandal wissen wir, dass das Verhältnis zwischen manchen Medien und Parteien gefährlich nahe ist. Die Regierung schaltet viel zu viel und planlose Inserate, wie eine aktuelle Studie des Medienhauses Wien erneut gezeigt hat. Förderung journalistischer Qualität fehlt weitgehend. Es herrscht das Gießkannenprinzip. Inseratenkorruption ist das Stichwort der Stunde. Eva Blimlinger ist die grüne Nationalratsabgeordnete und verhandelt für ihre Partei mit Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP über eine umfassende Reform. Aber wird es ein großer Wurf? Ich habe mit Eva Blimlinger darüber gesprochen, wo die Verhandlungen stehen, was die Grünen wollen, wo die ÖVP blockiert und über den weiteren Fahrplan. Vorerst heißt es, bitte warten auf den Herbst.
Jetzt, wenn man sich die Regierungsvorhaben anschaut, da gibt es einen ganz großen Brocken, der, glaube ich, für die Grünen auch sehr wichtig ist. Alles, was quasi im Zuge des Ibiza-Skandals aufgebrochen ist, Verhältnis Politik-Medien neu zu ordnen. Also Stichwort eine neue Medienförderung, mehr Transparenz und Kontrolle. Und das war eigentlich für Ende Juni oder für den Juni schon im Parlament als neue Gesetze angekündigt. Jetzt haben wir Anfang Juli. Das Parlament geht bald in Sommerpause, startet dann erst wieder Mitte September. Was ist da passiert? Müssen wir weiter auf diese neuen Gesetzesvorhaben warten? Wird das bis in den Herbst sich ziehen?
Naja, wir haben uns ja sehr viel vorgenommen und das sind mehrere Materien, die neu zu ordnen sind. Also sind im Wesentlichen drei Bereiche: Medienförderung, Medienkooperation und Medientransparenz. ORF-Gesetz ist sozusagen das vierte, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und die müssen sozusagen aufeinander abgestimmt werden. Bei der Medienförderung geht es ja ganz grundlegend darum, dass wir die jetzige Presseförderung neu ordnen wollen, gemeinsam mit der Publizistikförderung, und wirklich eine Medienförderung machen wollen, wo eben auch zum Beispiel Online-Medien, aber auch Podcasts, also alles, was sozusagen an Medien in dem Sinn existiert und immer in einem journalistischen Zusammenhang steht. Das muss man, glaube ich, immer hinzufügen, eben als neue Materie macht. Der zweite Bereich ist Medienkooperation. Das meint, oder das ist irgendwie der Begriff für alles, was mit Inseraten zu tun hat. Und der dritte Bereich ist Medientransparenz. Da geht es darum, dass ja jetzt schon alle, also einmal im Quartal veröffentlicht werden muss, wer schaltet wie und was in Medien. Aber da gibt es halt Grenzen und zum Beispiel die Beilagen sind nicht drinnen. Und das ganze System, wie es abrufbar ist ein bisschen kompliziert. Es ist nur 2 Jahre aufzuheben. Dafür muss ja neben Research das speichern. Und das muss ja aufeinander abgestimmt werden. Und vielleicht waren wir da ein bisschen einfach zu vollmundig zu sagen, es ist im Juni fertig und geht in Begutachtung. Aber es ist sozusagen auf einem sehr guten Weg. Und wir werden schauen, dass wir das über den Sommer so in Begutachtung schicken können. Nicht, dass alle auf Ferien sind und niemand schaut es an, aber sozusagen, dass man sich damit beschäftigen kann und dass wir dann im Herbst auf jeden Fall ins Plenum gehen, in den Ausschuss gehen und es auf jeden Fall dieses Jahr beschließen werden.
Okay, das heißt, es wird im Sommer schon in Begutachtung geschickt. Das ist jetzt eigentlich neu. Kann man das ein bisschen zeitlich festlegen, wann das in Begutachtung gehen wird? Weil da gibt es ja ganz viele Verleger, die richtig schon drauf warten und ganz viele Medienleute, die...
Wir werden es auch sicher nicht so machen, dass dann eben, ich weiß nicht, man das Mitte August rausschickt und kein Mensch ist da. Also so werden wir es nicht machen. Man kann schon rausschicken, aber dann muss es eine längere Begutachtung geben. Also eine Zeit, wo wieder Schule ist, wo alle irgendwie wieder aus den Urlauben zurück sind. Aber einen genauen Zeitpunkt sage ich jetzt nicht mehr, weil dann werden wir wieder drauf festgelegt.
Okay, aber ich würde mal sagen, eher wahrscheinlich gegen Ende des Sommers, so dass man es dann im Herbst gut diskutieren kann.
Ja, ich sage mal vorsichtigerweise gegen Ende des Sommers.
Okay, gut, dann wollen wir es vielleicht kurz durchgehen, diese drei Säulen, die Sie genannt haben. Ich fange mir vielleicht dort an, wo es am wenigsten Brösel gibt, nämlich bei der Medientransparenz. Sie haben es schon erwähnt, also es gibt ja so eine Medientransparenz-Datenbank, wo Inserate veröffentlicht werden müssen. Die ist nur momentan wahnsinnig unzugänglich und es gibt so ein paar Lücken, also Medien, die weniger als viermal im Jahr erscheinen oder Inserate, die weniger als 5.000 Euro kosten, werden dort noch nicht erfasst, was Verleger immer wieder auch ausnutzen. Was wird da passieren? Das heißt, man schließt einfach diese Lücken, macht das Ding zugänglicher und das war's.
Man schließt die Lücken und bereitet sozusagen die Einsichtnahme besser auf. Ich meine, jetzt ist ja so, dass eben jeder Rechtsträger veröffentlichen muss, was sozusagen dann oft dazu führt, dass man eben die Rechtsträger, die aber eigentlich, wo es um ein Medium geht, zusammenfügen muss. Das ist dann so eine Kleinstarbeit, die dann gemacht wird, aber die natürlich sozusagen für die Öffentlichkeit nicht sehr nicht sozusagen sehr transparenzfördernd ist, und das heißt der Transparenzdatenbank. Die Lücken werden geschlossen, aber man muss sich schon auch anschauen, was immer wieder auch wir zu hören bekommen, dass es in zum Beispiel kleineren Gemeinden, die seit es gibt, immer Leermeldungen hatten, die aber umfasst sind von dem Gesetz. Man sich das genau anschaut, ob das nicht sozusagen, ob man das nicht rausnehmen kann. Also wenn man irgendwo, und die Leermeldung ist nicht, weil die Grenze nicht erreicht ist, sondern weil es einfach nicht gibt. Also das ist sozusagen noch eine Diskussion, und da sind wir auch sozusagen am Reden, wo man es vielleicht auch sein lassen kann, also wo es gar nicht sinnvoll ist. Was uns wichtig ist, ist, dass man wirklich sozusagen alle Schlupflöcher zumacht, auch was Beilagen betrifft, auch was die Erscheinungsweise betrifft, und dass es sozusagen eine Datenbank gibt, wo man reinschauen kann und weiß, wer hat wann, wem, wie viel gezahlt. Das heißt, ohne dass man irgendwie eine komplizierte Excel-Tabelle bauen muss, um das zusammenzurechnen.
Das heißt, Best Practice wäre, dass man dann im Laufe wahrscheinlich des Jahres 2023, dass da jeder einsteigen kann auf einer Seite, und dann google ich.
Einsteigen kann jetzt schon jeder.
Also aber so, dass man es auch wirklich, also da google ich oder dann gebe ich einfach rein, keine Ahnung, Österreich, und ich gebe rein Finanzministerium, und dann spuckt es mir gleich mal aus, wie oft dort inseriert wurde seitens des Finanzministeriums in den letzten Jahren. Und das ist so, dass, naja, das aber auch ist, dass es niederschwellig ist und dass jeder das benutzen kann.
Weil Sie Österreich sagen, ist natürlich ein gutes Beispiel, weil es natürlich TV sein kann, Presse sein kann, die Gratisausgabe, wo er gesagt wird, es sind zwei unterschiedliche Medien. Also das ist nicht ganz einfach, sozusagen zu sagen, man sagt, Österreich kriegt so und so viel Geld, ja, oder eben Medienunternehmen, die ja in mehrere Einzelunternehmen sozusagen aufgesplittert sind und quasi einen Namen haben, aber mehrere Firmen, und genau so ist es jetzt, ja. Und da muss man sich natürlich eine Vorgangsweise überlegen, die einerseits sozusagen natürlich rechtlich den nur ausweist, der tatsächlich, der Rechtsträger, die juristische Person, die das bekommen hat und zugleich aber eine Übersicht darüber ist, was diese, sage ich jetzt einmal Hausnummer 8, juristischen Personen, die hinter einer oder vor einer Zeitung stehen, ich trotzdem dann erfahre, was die Gesamtsumme ist. Ja? Also das ist die Schwierigkeit, weil jetzt ist es ja sozusagen nach juristischen Personen aufgebaut und deswegen unübersichtlich, ja? Weil das ja zum Teil Konsortien sind.
Schwieriger wahrscheinlich als diese Lücken im Transparenz, Medientransparenzgesetz zu schließen, ist es wahrscheinlich überhaupt quasi neu zu ordnen, das System, wie bei uns in Österreich öffentliche Stellen Medien finanzieren. Also vielleicht, ich wiederhole es kurz nochmal für alle, die es in den letzten Jahren und Monaten im Falter nicht gelesen haben. Also es gibt sehr, sehr viele öffentliche Inserate, fast 40 Millionen pro Jahr, die quasi von Ministerien, von Regierungsseite geschalten werden. Und dem gegenüber steht eigentlich eine mickrige klassische Presseförderung von nicht einmal 10 Millionen, Daumen mal Pi, wo gezielt Medien gefördert werden. Und da gab es jetzt immer wieder den Wunsch der Expertinnen, dass man das komplett neu ordnet und dieses Missverhältnis zwischen Inseraten und Medienförderung aufhebt. Wo stehen da die Verhandlungen?
Also vielleicht einmal zu den Medienkooperationen. Also wir haben ja in den letzten Monaten hat ja die Frau Bundesministerin auch, und wir waren ja da auch eingebunden, viele Stakeholder-Gespräche gegeben. Und wir haben natürlich dann auch mit vielen Juristen, Juristinnen, also ich sage jetzt Medienkooperationen gesprochen, was da zu tun wäre. Und alle, die in dem Bereich, und zwar wirklich alle, und unabhängig sozusagen jetzt von der Parteifarbe, haben uns erklärt, dass das Gesetz eigentlich ausreicht. Es hält sich nur niemand dran. Und das ist das große Problem. Ja, es gibt keine Sanktion, wenn sich der Staat sozusagen an sein eigenes Gesetz nicht hält. Jetzt wäre eine Sanktion zu sagen, naja, Strafe. Was natürlich vollkommen unsinnig ist, weil das geht dann von einem Topf in den anderen. Es bleibt immer Steuergeld. Ja? Also Strafen sind im Zusammenhang mit den Medienkooperationen nicht wirklich sinnvoll. Ja. Also wir haben hier lange wirklich mit vielen juristischen, also mit Medienexperten aus der Juristerei geredet und jetzt waren sich eigentlich fast alle einig, dass es eine Vorabprüfung braucht. Das heißt, nicht nachher zu sagen, hätte eigentlich nicht sein dürfen, sondern vorab eine Prüfung, ob tatsächlich der Informationsgehalt, und um das geht ja, Es darf nur geschaltet werden, wenn es Informationen hat, ob der gegeben ist oder nicht. Das muss natürlich relativ schnell gehen, weil man will ja, also das ist ja nicht etwas, was man irgendwie jetzt Monate und Jahre plant. Und unser Anliegen ist es, da eben eine Vorabprüfung zu machen und zu sagen, das ist nur Information, das nicht. Das müsste natürlich eine vollkommen unabhängige Stelle sein. Am besten eine Art von Kollegialorgan, also 3-4 Leute, die darüber entscheiden, sei es Juristen, aber auch Medienexperten, auch aus dem Bereich Marketing. Und was natürlich wichtig ist und sehr wichtig ist, dass die Länder da mitziehen. Ja? Also dass man sozusagen Bund und Länder hier eine einheitliche Regelung finden. Wir werden uns aber damit, was wird, jetzt einmal auf den Bund konzentrieren und dann werden wir die Länder dringend bitten, sich dem anzuschließen.
Wer könnte denn so eine unabhängige Stelle sein, die dann auch relativ schnell quasi entscheidet, ob ein Inserat, in dem Hausnummer der Bundeskanzler Nehammer mir einen schönen Sommer wünscht, passt, oder ob das Inserat, wo der Finanzminister mich auf die kommenden Steuererleichterungen einstimmt, in Ordnung geht? Also welche Expertinnen
können das so schnell entscheiden? Wenn der Bundeskanzler oder die Bundesregierung einen schönen Sommer wünscht, würde ich sagen, entspricht das schon heute nicht dem Gesetz. Und das müsste eine Stelle dann sagen, Leute, das finden wir zwar urnett, aber Information ist da keine drinnen. Ja? Wenn aber der Finanzminister sagt, ab 1. September könnt ihr einreichen beim Portal XY, dann ist der Informationsgehalt gegeben. Und da gibt es sicher natürlich Bereiche, wo ja jetzt immer wieder gesagt wird, naja, das ist nur Information, die sozusagen an der Grenze sind oder auf Messerschneide, wie man so schön sagt. Aber dafür wäre eben ein Beirat, eine Kommission, die sagt, na, hat keinen Informationsgehalt oder hat einen. Ja? Also, und das müsste relativ schnell gehen, weil man ja oft irgendwie, ich meine, gibt schon einen Vorlauf und eine Planung, und bevor man da in die Planung geht, ins Detail geht, muss man das halt prüfen. Ja? Ich meine, da ist schon 2-3 Wochen immer Zeit. Ich meine, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Ja?
In Frage kämen Institutionen, die sich jetzt schon mit Prüfagenten befassen, wie der Rechnungshof, oder es könnte innerhalb der Medien, also der Com Austria, der Medienaufsichtsbehörde, so ein Beirat entstehen? Also gibt es da schon Überlegungen, wo man sowas ansiedelt?
Ich sage ganz offen, also uns wäre am liebsten am Rechnungshof das anzusiedeln, ja, weil da natürlich sozusagen dann auch immer wieder die Prüfkompetenz ja sowieso gegeben ist. Aber das sind noch sozusagen Gespräche, weil da muss man natürlich auch mit den Institutionen, die man da haben will, auch sprechen, ob sie das machen wollen. Vom Austria ist natürlich auch ein Thema, aber das Problem bei der Com Austria, also der Vorteil sozusagen bei der, das sage ich jetzt als Parlamentarierin, der Vorteil beim Rechnungshof ist, dass der Rechnungshof Präsident, Präsidentin vom Parlament bestimmt wird, während sozusagen das Com Austria RTR-Regierungsseite ist. Also als Parlamentarierin habe ich viel lieber eine Institution, die durchs Parlament bestimmt wird.
Gibt es Schätzungen, wie viele der Kampagnen, die von Ministern, Ministerinnen in den letzten Monaten auf den Weg gebracht wurden, durch so eine Vorabprüfung nicht gedruckt oder gesendet oder geschaltet worden wären? Also um wie viel sind
das? Die gibt es nicht, das würde ich mir auch nicht anmaßen. Ja,
aber also, es wird schon weniger,
ich glaub, werden. Wenn man
die Absicht ist natürlich schon, dass es dann am Ende weniger wird.
Ja, dass es weniger wird, beziehungsweise sozusagen tatsächlich sozusagen dem Gesetz entspricht, nämlich Information zu geben, ja, was eigentlich jetzt schon möglich wäre, aber natürlich nicht passiert. Ja. Also das ist der Punkt, und das geht natürlich, letztlich wird es weniger werden, und das ist sozusagen die Verbindung eben zur Änderung der Medienförderung und die Erhöhung der Medienförderung. Ja. Nur ich möchte schon eins sagen, ja, weil natürlich die Klage ist, die Medienförderung ist zu gering, und das wird quasi austariert, indem man halt schaltet. Ich meine, in den meisten europäischen Ländern gibt es keine Medienförderung, und zwar gar keine. Ja. Also das wird in Österreich schon so, und ich bin natürlich für eine Medienförderung, weil es auch eine Förderung der Demokratie ist, aber ich will schon auch mal dazu sagen, also so, dass man sagen kann, es ist, gehört zu jeder Demokratie dazu, ist auch nicht ganz so.
Ja, auf der anderen Seite, es ist ja auch in den meisten europäischen Ländern nicht üblich, dass in diesem Ausmaß von öffentlichen Stellen Inserate geschaltet werden. Also da hat sich offenbar in Österreich ein paar Sitten eingebürgert, sowohl was Förderungen wie auch was Inserate angeht, die
genau, also beides ist so, supportet den österreichischen Medien, oder muss man sagen, naja, ist schon Medienmarkt, ja, in einer Weise, dass, wenn man sich das im europäischen Vergleich anschaut, natürlich gänzlich anders ist, ja, und es hängt natürlich sehr speziell mit der österreichischen Medienlandschaft und ihrer Verfasstheit als, ich meine, Medien, das ist nicht nur in Österreich so, aber da natürlich sehr verstärkt, sind ja aus der Tradition in Österreich sehr oft sozusagen, entstehen aus Familien heraus, ja, und haben da ja immer sozusagen eine familiäre, wie soll ich sagen, Zusammenhang, ja, und das ist natürlich, ich meine, das haben wir in Deutschland mit Springer, aber wir haben es hier mit Dichern oder auch mit Russ, oder ich meine, kann man jetzt alles Mögliche aufzählen, ja, es ist immer oder sehr oft sozusagen aus der Geschichte entstanden, eine Familien, ich meine, das war auch schon historisch so, ja, neue freie Presse, ja. Und da muss man sich einfach überlegen, was das sozusagen für einen Medienmarkt, weil das ist sozusagen ja die andere Geschichte, dann für Bedeutung hat, in einerseits der Medienförderung und andererseits den Medienkooperationen, ja. Und das ist natürlich im internationalen Vergleich beides hoch, muss man sagen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kommen wir vielleicht zu den, jetzt als dritten Punkt, zu der Medienförderung. Da gibt es ja... Es gibt ja schon eine Presseförderung, die setzt sich zusammen aus einer Vertriebsförderung, die ungefähr 4 Millionen ausmacht. Es gibt eine sogenannte Vielfaltsförderung, die macht so knapp 3,3 Millionen aus. Und dann gibt es eine Qualitätsförderung mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Also so drei Säulen, die aber alle ein bisschen in die Jahre gekommen sind eigentlich. Wenn ich die Grünen richtig verstanden habe, war schon der Anspruch, dieses System eigentlich neu aufzusetzen und komplett zu reformieren. Was würden Sie gerne machen und was wird am Ende wohl überbleiben?
Also wir würden gerne die Presse- und Publizistikförderung, das sind sozusagen die Monatszeitungen, die ja nochmal extra, das ist im Gesetz der politischen Akademien, zusammenführen, weil diese Unterscheidungen natürlich ganz schwierig sind. Dazu kommen soll auf jeden Fall Online-Medien, und zwar reine Online-Medien, also jene, die gar nicht mehr auf Papier produzieren, sondern nur mehr tagesaktuell online sind. Und auch, das muss man sich dann genau anschauen, in welcher Weise, aber natürlich das, was wir jetzt machen, Podcasts, ist natürlich auch ein Medium, vorausgesetzt, und es ist schon uns immer sehr wichtig, dass es journalistisch erstellt und begleitet wird. Also es kann nicht sein, dass irgendwer, der irgendeinen Podcast macht, ja, dafür eine Förderung kriegt, sondern das ist sozusagen ein wesentlicher Punkt unserer Idee der Medienförderung, die Stärkung des Journalismus. Ja. Also es geht eigentlich darum zu sagen, man macht sozusagen all diese Medien, aber Medien, die auf jeden Fall journalistisch erstellt werden, sage ich jetzt einmal im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ein wichtiges Kriterium wird sein, die Zahl der bei diesem Medium beschäftigten Journalisten und Journalistinnen. Ob das jetzt Tageszeitung oder Podcast ist, egal. Also es muss sozusagen auf jeden Fall als ein Kriterium, Parameter, und die Zahl der nach Kollektivvertrag beschäftigten Journalisten und Journalistinnen ist sowas wie ein Qualitätskriterium. Ja. Also das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil immer gesagt wird, nach Qualität, da geht es nicht darum zu beurteilen, ist der Artikel gut oder schlecht, ja, weil das war das Absurdeste überhaupt, sondern es geht darum zu sagen, was sind die Rahmenbedingungen, damit Qualität produziert werden kann. Und es ist einerseits journalistisch, also nach KV beschäftigte Journalisten, es kommt immer aufs Medium an, aber so jetzt Auslandsjournalisten, die Frage, wie viele Frauen in Führungspositionen im Medium sind, dann auch die Möglichkeit sozusagen Ausbildungen, gekoppelt mit Ausbildungen, das wäre in der Medienförderung noch einmal ein ganz extra Teil, nämlich Ausbildung, Weiterbildung, hier auch sozusagen Förderung zu investieren, um tatsächlich eine kontinuierliche Weiterbildung zu ermöglichen, aber eben auch Ausbildungen gibt es ja jetzt schon, Kooperation mit Fachhochschulen, Fachhochschulplätze und so weiter. Dann wäre wichtig oder uns wichtig ein Fehlermanagement, das heißt, dass ein Medium ein eigenes Fehlermanagement hat. Dann ist wichtig,
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Mitgliedschaft beim Presserat, das ist ein Verein, der quasi eine freiwillige Selbstkontrolle der österreichischen Medien durchführt.
Ja, da bin ich persönlich, da gibt es viele Diskussionen. Ich bin da ein bisschen gespalten, sage ich ehrlich, weil die Mitgliedschaft im Presserat, wenn der Staat jemanden verordnet, dass er Mitglied in einem Organ der Selbstkontrolle sein muss, finde ich das ein bisschen komisch. Ja? Also es hat was von, also wir kontrollieren euch nicht, aber lasst euch selber kontrollieren. Und aber da bin ich ehrlicherweise, also ich stehe da nicht ganz dagegen, aber ich habe da ein bisschen einen skeptischen Blick drauf. Ja.
Also, wie würden Sie so das Fehlermanagement messen oder wie könnte man das institutionalisieren innerhalb eines Unternehmens, eines Medienunternehmens?
Na, Fehlermanagement zum Beispiel, gibt es ja bei euch im Falter immer
so ein Datum oder eine Richtigstellung, dass man einfach offen genau. mit den eigenen
Fehlern. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, weil das heißt, es beschäftigt sich jemand damit und es gibt so viele, ich meine, nona gibt es Fehler in Medien und das wäre halt super gut, wenn man so ein Fehlermanagement hätte. Und wie gesagt, Presserat, aber auf jeden Fall soll in der Medienförderung Presserat finanziert werden, also das auf jeden Fall, also das ist ja jetzt schon so, aber soll natürlich in Zukunft auf jeden Fall sein. Aber das mit der Mitgliedschaft, das ist so eine, sage ich auch wieder ein bisschen meine persönliche Sicht, weil ich das immer eigenartig finde, wenn der Staat jemanden zur Selbstkontrolle verpflichtet. Ja. Also Selbstkontrolle ist Selbstkontrolle, ja. Aber wenn der Staat sagt, du musst dich selber kontrollieren, was, also finde ich schwierig. Aber ich weiß schon, mir werden dauernd die Argumente dafür geschickt, die mir natürlich klar sind, aber wie gesagt, also es ist ein Ausbildung, Selbstkontrolle, all diese Dinge kommen sozusagen bei dieser Medienförderung dazu. Ja.
Gut, das ist das grüne Wunschprogramm.
Jetzt genau.
In den Umfragen zwar derzeit stark geschwächten Koalitionspartner, aber das vom Wahlergebnis her ein doch sehr dominanter Koalitionspartner, die ÖVP. Wie gestaltet sich das in den Verhandlungen? Also wo ist die ÖVP bereit mitzugehen? Wo wird es schwierig?
Ja, wir beginnen erst mit den Verhandlungen, weil nach und nach sozusagen die Entwürfe kommen, die sozusagen im BKA gemacht werden. Und wir werden sehen, also ich muss sagen, bis jetzt sind meine Erfahrungen in den Verhandlungen mit Susanne Raab eigentlich sehr gut. Wir haben immer wieder sozusagen auch in diesen Stakeholder-Konferenzen ja viele Gespräche geführt und auch davor, also das war ja damals noch Fleischmann, Philipp König, muss ich sagen, es hat zwar lange gedauert, aber dass die Verhandlungen, wo es um das Digitalisierung- und Transformationsgesetz gegangen ist, eigentlich immer so waren, dass man letztlich, es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge, zum Beispiel bei der Digitaltransformation hätten wir gerne gehabt, dass auch die reinen Online-Medien drinnen sind. Das ist uns nicht gelungen in der Verhandlung, aber das ist etwas, wo ich mir denke, naja, das werden wir auf jeden Fall in die Medienförderung jetzt hineinkriegen, dass die drinnen sind, weil mittlerweile sich das natürlich auch verändert und auch immer mehr reine Online-Medien existieren. Also die Verhandlungen werden hart. Ich verhandle gerne, mir macht das einen Spaß und ich glaube, wir werden doch einiges für die Medienlandschaft in Österreich und vor allen Dingen für den Medienstandort Österreich erreichen.
Sie haben es angesprochen, Sie haben begonnen sozusagen, als Gegenüber saßen Ihnen Gerald Fleischmann und sein Kabinettschef und auch von vielen Seiten als sehr, sehr gut wahrgenommener Medienjurist, der Philipp König. Die sind jetzt beide weg. Die haben gemeinsam mit Sebastian Kurz, Philipp König schon etwas davor, der wusste vermutlich schon, in welche Richtung es geht, Gerald Fleischmann dann notgedrungenermaßen mit Sebastian Kurz, dessen rechte Hand er war, die sind quasi weg. Und das ganze Medienthema wanderte ja dann zu Susanne Raab. Da gab es ja im ersten Moment quasi auch niemanden von der türkisen und dann wieder schwarzen Garde, die Herrn Fleischmann und Herr König und dessen Expertise ersetzt hätten. Wie ist das, wenn man da quasi wieder bei Null eigentlich beginnen muss?
Naja, ganz bei Null nicht, weil es ja die wunderbare Abteilung im Verfassungsdienst gibt mit den Kollegen dort. Kollegen Kogler und Heimer, die ja absolute Medienspezialisten sind. Also das ist schon gegangen. Die waren natürlich in der Zeit von Fleischmann und König eher im Hintergrund und sind jetzt, würde ich sagen, also meiner Einschätzung nach, sozusagen machen die das Handwerkliche, auch die Entwürfe und im Kabinett von der Susanne Raab gibt es ja drei Kollegen, Kolleginnen, die zum Teil schon vorher beim Philipp König war, eben der Lukas Lechner und die Karin, kann mir gerade der Name nicht ein, aber wird mir gleich einfallen, dazugekommen ist der Schilten-Paladunkal und die drei sozusagen sind diejenigen, die in diesem Medienbereich agieren.
Sie haben vielleicht damit auch für...
Marlina Altzinger.
Ja, danke. Für alle, die uns zuhören.
Christina Marlina Altzinger.
Es ist vielleicht auch nicht jedem so klar, wie das abläuft in Österreich, aber es gibt ja jetzt wieder im Kanzleramt beheimateten Verfassungsdienst. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind die Experten dort jetzt... wieder federführender als vielleicht zuvor.
Das ist meine Einschätzung, ja. Also das würde ich so sehen, ja.
Und das sind quasi die Spitzenjuristen oder sollten die Spitzenjuristen der Republik sein, die jetzt quasi an den Entwürfen arbeiten. Mhm. Aber jetzt an der Grundsatzfrage, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Also die Hoffnung, die viele haben, ist, wir werden weniger Regierungsinserate in Zukunft sehen, weniger sinnlose Regierungsinserate und dafür aber eine eher an Qualität und an überprüfbaren Kriterien ausgerichtete Medienförderung.
Genau.
Das ist sozusagen das Ziel.
Das ist das Ziel der Reform, ja. Und vor allen Dingen sozusagen, also eben, wir reden jetzt schon immer weniger von Qualität, weil es eben oft so missverstanden wird, ja, dass man sagt, naja, die guten Zeitungen oder die, also der Boulevard wird nicht gefallen, aber die guten, das meinen wir überhaupt nicht. Wir meinen sozusagen eben Parameter, wie ich schon erwähnt habe, irgendwie, und wenn die erfüllt sind. Und das soll die Grundlage einer Medienförderung sein, und zwar eben eine, die nicht mehr nur mehr ausschließlich, so wie das jetzt ist, am Trägermedium orientiert ist, weil jetzt ist es einfach bedrucktes Papier, ja. Und das ist natürlich in Zeiten, also im Jahr 2022 mit der Perspektive auf die nächsten, sage ich jetzt einmal 3-4 Jahre, weil mehr ist in diesem Medienbereich aus meiner Sicht, also es sollen sein 5, ja, aber mehr ist aus meiner Sicht wieder schwierig, weil sich das so massiv dauernd ändert, dass man eigentlich irgendwie schauen muss, dass man, weil es eh immer im Nachzugsverfahren jetzt eben mit den Online-Zeitungen und so weiter, aber dass man das irgendwie hinkriegt. Ja. Also die Perspektive für die nächsten 3 bis 4 Jahre. Ja. Also das ist.
Da hätte ich jetzt noch eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben, also man soll jetzt die Förderung nicht mehr ans Papier binden. Das ist irgendwie anachronistisch. Noch dazu, wo Papier jetzt wahnsinnig teuer wird, auch durch die Ukraine-Krise und die Teuerungsspirale. Jetzt gibt es aber ja schon nach wie vor diese Vertriebsförderung, die mit 4 Millionen Euro innerhalb der Presseförderung relativ viel Geld ausmacht. Und die ist ja schon klassisch an so altmodischen Vertrieb geknüpft. Das heißt, das wird dann ganz komplett verändert oder muss das?
Ja, es wird angepasst. Ne? Also man muss einfach schauen, sozusagen, wie verteilt sich das sozusagen. Der Vertrieb, das Papier, ja, natürlich wird weiter sozusagen, so sage ich, es kommt nicht mehr aufs Trägermedium an, ob das jetzt digital oder Papier ist, ja. Aber jetzt ist es nur Papier, das kann sozusagen 2022 meiner Ansicht nach nicht sein, ja, dass es nur Papier ist, ja, sondern eben, es muss auch auf elektronischem Weg sein. Ich meine, ein bisschen wird finanziert jetzt eh schon und das Große, und das ist ja der Brocken heuer, die 54 Millionen der digitalen Transformation. Ich meine, das haben wir ja schon auch deswegen gemacht, um zu sagen, naja, was sind Projekte, dass das hinüberführt in das Digitale, ja, weil das wird die Zukunft sein und nicht das Papier, ist sicher nicht die Zukunft, ja. Das wird schon immer weiter geben, ja, aber wenn ich meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, die unter 40 sind, kein Mensch von denen liest ein Papierabonnement. Die lesen das E-Paper, ja. Und ich meine, ich bin jetzt 60, ja. Ich meine, absolute Omi. Ich habe 4 Papierabonnements, was ja vollkommen, also von Tageszeitungen, ja, was ja vollkommen absurd ist, ja. Also, wo eben diese jüngeren Freundinnen sagen, was denke ich an Klopfer, warum liest du das nicht am Laptop? Ja? Dann sage ich, na, weil in der Früh, am Frühstückstisch und im Café und halt mega super altmodisch. Ja? Aber
mega super altmodisch finden viele auch, dass es in Österreich eine Parteizeitung gibt, nach wie vor die letzte, das Neue Volksblatt, das ist eine oberösterreichische Zeitung, ÖVP Oberösterreich, ist quasi indirekt deren Herausgeber. Und auch die wird derzeit gefördert durch die
Vielfalt. Ja, die wird aus dem, also eigentlich aus beiden gefördert, ne, der regionalen Vielfalt und dem anderen. Also aus unserer Sicht sollten Parteizeitungen nicht mehr gefördert werden. Wie also das ÖVP? Ist irgendwie, werden wir schauen, ob wir das durchkriegen.
Okay. Letzte Frage. Jetzt, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, die ÖVP ist in den Umfragen gerade ziemlich in der Defensive. Es gibt politische Beobachterinnen, die sagen, so gut standen die Chancen noch nie für die Grünen, ihre Themen durchzubringen, weil eben die Kanzlerpartei so geschwächt ist und fast mehr abhängig ist von dieser Koalition, als es vielleicht die Grünen sind. Ist das so und spüren Sie das auch in den Verhandlungen bei dem doch eher schwierigen medienpolitischen Kapitel?
Naja, ja und nein, würde ich sagen. Also natürlich ist manches sozusagen aber auch durch den Wechsel zu Raab leichter geworden, ja, weil Mender Fleischmann, muss ich sagen, war schon ein, natürlich mit allen Wassern gewaschen. Ich war als Mediensprecherin neu. Es war schon kompliziert. Also muss es jetzt sehr individuell schildern, ja. Und natürlich, wenn man dann sozusagen den Fleischmann hinter sich gebracht hat, ist alles andere verhandeln easy, würde ich sagen, ja. Also, das ist sozusagen, so würde ich es beschreiben.
Okay, also Sie sind durch die harte Schule des Herrn Fleischmann gegangen. Ab jetzt kann es nur noch einfacher werden.
Gut. Fleischmann und König, beide. Ja.
Wobei, Herr König, das ist jetzt vielleicht ein Detail, aber kein uninteressantes, Herr König, also quasi der führende Medienjurist, vormals im Kanzleramt, ganz viel Expertise, arbeitet ja jetzt als Geschäftsführer von Krone Hit.
Genau.
Und sitzt in den Verhandlungen quasi auf der anderen Seite des Tisches.
Genau. Wie ist denn ich habe ihn aber noch nicht getroffen.
Sie hörten ein Gespräch mit Eva Blimlinger über den Stand der Medienpolitikreform. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.